Hallo zusammen, Jubiläumsfolge, Folge Nummer 100. Mega verrückt, krass. Es wird eine andere Folge. Es gibt einen Blick hinter Kulissen mit mir, Inputs von Fachpersonen, die den Podcast begleitet haben und uns natürlich noch den ein oder anderen Tipp haben und hoffentlich auch das ein oder andere zum Schmunzeln. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migin, und vielen spannenden ExpertInnen, die ihr Wissen rund um Geld mit uns teilen. Sponsorin von Money Matters ist die Bank Claire, die auch schon seit einer langen Zeit an meiner Seite ist und den Podcast möglich macht. Danke vielmals dafür. Ja, und ich habe es letzte Woche gesagt, es ist ein mega besonderer Moment für mich, dass jetzt 100 Episoden sind 2,5 Jahre. Money Matters, 40 Folgen pro Jahr sind es nämlich genau. Das heisst, nach der heutigen sind es wieder 15 in diesem Jahr. Also das Jahr schreitet voran und es gibt 2 Wochen Pause. Aber es ist allgemein so crazy, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und es macht mir aber immer noch so viel Spass. Gleichzeitig ist es auch eine wahnsinnige Lernkurve, so einen Podcast zu haben. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dabei bist, dass du irgendwann den Weg gefunden hast zu Money Matters. Ich möchte mich für die ganz vielen Feedbacks bedanken, die ich bekomme, für die vielen tollen Gäste, die mitgemacht haben und den Podcast natürlich tragen, indem sie ihr Wissen mit uns teilen. Dafür bin ich mega fest dankbar auch und habe schon ganz, ganz tolle Begegnungen auch dürfen haben. Also, wenn ihr wollt, spannende Frauen kennenlernen, möchte ich den Podcast. Ich habe letzte Woche aber auch gekündigt, wir machen auch einen kleinen Rückblick auf den Swiss Podcast Award, weil so ein Erlebnis habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gehabt. Money Matters hat den Podcast Award, Swiss Podcast Award, in der Kategorie Wirtschaft gewonnen. Gerade kurz vor Ostern. Ich war, glaube ich, noch nie so nervös gewesen, wie an diesem Abend. Völlig überwältigt. Ich konnte nicht schlafen nachher. Und es war grundsätzlich einfach schön gewesen, so viele tolle Leute zu kennenlernen, die Podcasts machen, die mal in echt zu sehen. Aber der Preis, das ist wirklich unglaublich. Mega schön, dass ich den bekommen habe. Klar, auch ein Zeichen, dass meine Arbeit gesehen wird, dass der Podcast aber auch sehr gut ankommt. Und ja, ich nehme euch doch mit auf einen kleinen Blick hinter die Kulissen. So ganz grundsätzlich bin ich vorher noch nie an einer Awardshow gewesen, also keine Ahnung, wie das normal abläuft. Aber ich habe schon gehört, dass mindestens jemand gewusst hat, dass sie gewinnt. Ich habe nicht gewusst, dass ich gewinne. Also ich war wirklich nervös gewesen. Ich habe gemeint, ich stehe auf dieser Bühne. Das ist nicht übertrieben. Ich habe gemeint, ich komme keine Luft mehr über und so. Und ich bin sonst nicht jemand, der nervös ist. Also ganz ungewohnt für mich, ganz ein neues Erlebnis. Ja, und es war ein Juryentscheid in meiner Kategorie. Also wir konnten nicht abstimmen für mich. Ich war letztes Jahr im Publikumspreis nominiert. Das Jahr nicht, wo ich auch gar nicht so böse war, weil das ist, da muss ich immer so mega stressen. Und jede Woche, nein, nicht jede Woche, am besten jeden Tag sagen, ihr müsst in dem Fall noch abstimmen. Und es ist etwas, wo ich nicht so gut bei denen andere um Sachen bitten. Ja, und darum, Juryentscheid, mega toll, danke nochmal vielmals, dass ihr meinen Podcast gelost habt und auch gefunden habt, der bewirkt etwas. Es ist für mich nach wie vor unglaublich. Aber eben, ich habe es schon im Intro gesagt, ich danke auch ganz herzlich all den Gästen, die den Podcast möglich machen und wo ihr das Wissen teilt und ready sind, das auch in die Welt rauszutragen und mir ihre Zeit schenken und somit möglich machen, dass ihr zuhören könnt und neue Sachen lernt und von diesen Personen etwas mitnehmen darf. Das ist so unglaublich cool. Und by the way, wenn ihr Gästewünsche habt oder selber eine coole Geschichte habt, dann dürft ihr euch auch jederzeit melden. E-Mail-Adresse ist angela@missfinance.ch. Genau, ich bin immer offen für coole Geschichten. Und ja, schlussendlich aber auch ein herzliches Dankeschön an euch, die zuhört, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Aber auch danke, dass ihr den Podcast so fleissig weiterempfehlt. Das ist mega, mega toll. Das hilft mir auch weiter. Danke auch, dass ihr ja, den Podcast bewertet. Es sind ein paar mehr, die ihn hört, als ihn bewertet. Also wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt machen. Ich weiss, ich habe früher so Sachen auch nicht gemacht, aber es ist mir wirklich einfach mega wichtig, weil das auch heisst, dass Unternehmen sehen, dass Leute den Podcast schätzen, weil die anderen Zahlen sind ja nicht öffentlich. Und darum, wenn jetzt irgendwie steht, 450 Leute haben auf Spotify den Podcast bewertet, hey, es sind viel mehr, die den hören. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Instagram. Es macht mega etwas aus, ob ihr Sachen liket, zeigt, dass ihr es gut findet oder nicht. Und es hat direkt zur Folge, dass Unternehmen mit mir zusammenarbeiten oder nicht. Und wenn Unternehmen mit mir zusammenarbeiten, dann kann ich weiterhin den Inhalt kostenlos zur Verfügung stellen. Und euch kostet es eigentlich in dem Sinne nur ein Like oder eine Bewertung. Genau, so ein bisschen zur, ich habe gesagt, behind the scenes, so ein bisschen, wie das funktioniert und wie das läuft, wenn man aus einem Hobby ein Business macht und wie dann das monetarisiert wird. Und mir ist einfach mega wichtig, dass das so niederschwellig wie möglich ist. Aber kein Abo-Modell, wo ihr irgendetwas zahlen müsst, auf Schweizerdeutsch, dass es einfach so ist, wie wir uns auch sonst ausdrücken. Zurück nochmal zum Podcast Award. Die Show war mega gut organisiert, es war so kurzweilig. Mega spannend aber auch, nach der Show sind sofort alle weg. Also ich bin noch für ein Foto schnell auf die Bühne, aber das ist wirklich nicht lang gegangen, irgendwie 2 Minuten. Sie hat wirklich nur 2 oder 3 Foto gemacht. Und nachher war der Saal schon leer, es hat noch, ist gerade eine Band und hat gespielt und so, aber ich bin raus und bin völlig verwirrt gewesen, so, hey, wo sind jetzt all die Leute da? Und der Saal war schon voll gewesen, und es war eine mega gute Stimmung eigentlich auch gewesen. Also mega spannend zum sehen, einfach für mich so hinter den Kulissen und wie das abläuft, ja, ganz eine andere Welt, aber mega cool. Und auch dort, es war ja ein Abend, wo viele Frauen auch gewonnen haben, was sicher auch damit zu tun hat, dass bei Podcasts Frauen unabhängig einfach mal können, auch machen, auch ihre Meinung ungefiltert raushauen und das gehört wird. Und das ist mega cool. Bevor wir jetzt zu den Experten-Inputs kommen, hat es noch Fragen, die ihr mir ab und zu stellt zum Podcast. Und ich denke, das interessiert euch sicher alle. Und ja, dass es nicht zu langweilig wird. Es sind 4 Experten-Inputs, die nachher auf euch warten. Zu ganz verschiedenen Themen. Zum Thema Kind und Geld. Zum Thema, zum Status von Frauen und Geld in der Schweiz, wie sich das entwickelt hat. Und auch zum wirklich Finanzmarkt selber. Dort schauen wir dann noch ein bisschen aufs Investieren. Aber jetzt zur Frage, die ihr mir immer wieder stellt. Findest du all deine Episoden gut? Ja, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage, weil ich kann nicht immer beeinflussen, wie sie rauskommt, weil den Gast kenne ich in den meisten Fällen nicht und habe zwar vorhin schon mal mit dieser Person geredet, weil ich bereite die Gespräche immer vor, aber du weißt nicht, wie eine Person vor dem Mikrofon ist und was sie dann sagt. Und was ich sehr oft erfahren gemacht habe, ist, dass sie im Vorgespräch sehr viele Informationen preisgeben, die dann einfach vor dem Mikro nicht mehr rauskommen. Und dann ist es mega schwierig, die rauszukutzeln. Du kannst ja wie nicht sagen, also manchmal sage ich dann halt auch, ja, im Vorgespräch hast du schon das und das gesagt. Aber das geht ja wie nicht immer. Und darum, das ist sicher ein Faktor. Dann gibt es solche qualitative, also von der Tonqualität-Issues haben, also wo ich nicht so, ich und Technik sind nicht so Freunde, also wo ich dort Challenges hatte. Ich glaube, da sieht man halt die Entwicklung, wenn jetzt jemand neu dazukommt und auch noch alte Folgen hört. Ich glaube, da merkt man einen rechten Unterschied auch. Aber trotzdem gibt es immer wieder, dass mir so Upsis passiert und dass er dann an einem Tag irgendetwas schief läuft. Wird immer besser. Ich lehre dazu, aber es sind jetzt 100 Folgen, also es wird wirklich immer besser. Aber es ist natürlich etwas, wo, da ich auch nicht Tontechnikerin oder so bin, für mich auch immer eine Challenge war. Da kann ich wirklich einfach sagen, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, sich irgendetwas zu wagen, wo sie noch nicht sicher ist, ob sie das traut oder kann, mache ich es einfach, weil man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich bin eigentlich jemand, der auch nicht mega gerne außerhalb der Komfortzone ist. Ich finde, es klingt immer super. Kein Wachstum innerhalb der Komfortzone, bis man dann außerhalb der Komfortzone ist. Und dann ist sie recht ungemütlich, zumindest für mich. Aber es wird dann auch immer besser. Und wenn ich jetzt denke, was ich jetzt mache, vor 2,5 Jahren, bin ich einfach froh gewesen, habe ich ein Mikrofon einstecken und nachher eine Folge raushauen. Und jetzt sind die tontechnisch bearbeitet, ich schneide Ems raus. Also genau, das wächst, man wächst mit. Aber so abschließend mal ganz kurz, es gibt eben Episoden, wo sicher, wo mir dann auch das Herz wächst, wo ich besser finde als andere, weil es einfach irgendwie mega gewibed hat oder weil ich finde, dort sind so viele Infos drin. Das ist sicher so, ja. Es gibt aber auch Episoden, die ihr besonders gut gefunden habt. Und das ja, sind natürlich die vom Anfang. Die werden einfach mehr gelost, wahrscheinlich, wenn man dort mal anfängt. Aber es gibt auch dort, die wirklich hervorstechen, von später, die bei euch scheinbar besonders beliebt sind. Und das ist einerseits die Folge 65, so würde ich heute mit dem Investieren anfangen. Und andererseits die Episode 51, so bringst du Ordnung in deine Finanzen und in dein Leben. Ich tue die zwei auch verlinken in den Shownotes, falls jemand die jetzt noch nicht gehört hat. Ich glaube, gerade die zweite mit Finanzen und Ordnung im Leben, dort geht es auch viel um Konsum und das ist einfach so direkt aus dem Alltag. Bei den anderen, mit dem Investieren, verstehe ich absolut, ist natürlich jetzt auch gerade wieder eine Zeit, wo das Investieren in aller Munde ist und sehr gut läuft. Also das Thema Börse natürlich auch. Aber jetzt, das wissen wir ja, wenn die Party steigt, wenn alle dabei sind, darum ist Investieren jetzt gerade wieder mehr ein Thema als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Und die letzte Folge, die wirklich ein Favorite von euch ist, nicht ganz unerwartet für mich, weil dazu stellt ihr wirklich mega viele Fragen, ist die Folge Nummer 80, Ehe oder Konkubinat, das musst du wissen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir früher oder später bei fast allen Themen immer wieder darauf zurückkommen, dass es eine Rolle spielt, ob man auch beim Konkubinat zusammenlebt oder verheiratet ist. Und jetzt muss man irgendeinen coolen Übergang überlegen von diesen persönlichen Inputs zu meinen Gästen. Weil ich habe nämlich vier Personen eingeladen, ein kurzes Statement abzugeben, weil das so sehr kurzweilig, verschiedene Inputs aus verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, wir fangen gerade mal mit dem Sackgeld an. Mit Simone Hoffmann von Simo Sackgeld, die auch schon mal in einer Episode zu Gast war. Das ist aber wirklich schon lange her. Das war in der Folge 18. Wie lernen Kinder den Umgang mit Geld? Und wir lassen doch jetzt gerade rein, was Simone in der Zwischenzeit für Updates für uns hat. Simone, wir reden heute über Themen, über ein Thema, das eigentlich nicht so angenehm ist, und zwar Schulden.
Genau, ja. Hallo Angela, danke für die Einladung.
In Deutschland gibt es ja den Trend Klarna-Schulden schon ein bisschen länger. Dort zeigen die jungen Erwachsenen, wie viele Schulden sie mit Klarna gemacht haben. Klarna ist der bekannteste Anbieter von Buy Now, Pay Later Finanzierungen. Also früher hat man das einfach Kauf auf Rate genannt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und selbst kleinste Beträge können so finanziert werden. Letztes Mal habe ich irgendwo gelesen, sogar, dass, wenn du eine Pizza bestellst, könntest du es mit Klarna zahlen.
So weit sind wir schon.
Ja, scheinbar. Und wo Threads, die neue Plattform von Meta, in der Schweiz eingeführt worden ist, hat es mir dann auch Schweizer Beiträge angezeigt, wo sich vor allem junge Frauen versucht haben zu überbieten mit leeren Konten und offenen Rechnungen. Simone, du hast dich auf finanzielle Bildung für Kinder spezialisiert. Wie ordnest du das ein?
Ja, wenn man es jetzt natürlich aus der finanziellen Bildungsperspektive betrachtet, ist das natürlich pures Gift. Wenn unsere Kinder oder unsere Teenager so eine Aussagen hören und lesen. Und deswegen sollten wir mit unseren Kindern oft über Geld reden und eben über die Chancen und die Möglichkeiten, die uns Geld halt eben bietet. Und ja, welche Vorteile es hat, eben ein gewisses Vermögen zu haben und das eben nicht zu verteufeln.
Und ich glaube, es ist ja schon noch tricky, weil es ist ja selbst für uns manchmal schwierig. Also ich bin auch so ein Opfer, wo immer wieder etwas im Internet bestellt, weil ich es irgendwie auf Instagram gesehen habe.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Das Wort Influencer kommt ja auch nicht von ungefähr. Also das sind ja schon die neuen Testimonials. Ja, früher war es vielleicht Steffi Graf für Barilla im Fernsehen, wenn sie die Nüdeli gegessen hat, dann wollten wir die auch alle haben. Und jetzt sind es halt die Cremes und ja, oder Leggings, die von gewissen Vorbildern eben getragen werden. Aber auch da sollten wir mit unseren Kindern drüber reden und uns dessen bewusst sein, dass auch diese Menschen dafür bezahlt werden, dass sie eben diese Sachen konsumieren und an uns verkaufen sollen.
Das heißt, was Eltern können machen, ist wissen, was um Handy abgeht.
Ja, ich würde es schon auch am Abend oder beim Znacht thematisieren und mal fragen, wem die Kinder so folgen oder die Teenager, was sie an der Person so spannend oder interessant finden. Also ich würde es jetzt auch nicht von Anfang an direkt verteufeln, um ins Gespräch zu kommen, aber um dann nach und nach eben halt auch die Themen zu erklären. Wie gesagt, dass die Personen eben dafür bezahlt werden, dass sie Werbung machen für eine Creme oder für eine Leggings.
Und eigentlich gerade auch gut die Möglichkeit, Zinseszinseffekt zu erklären, weil der wirkt ja auch bei Kredit in die andere Richtung.
Genau. Ja, definitiv. Zinseszinseffekt, der negative ist auf jeden Fall eine gute Idee, um das mal zu thematisieren, indem man sich einfach mal anguckt, welche Zinsen zahlt man eigentlich für Ratenzahlungen und warum sind 0% Finanzierungen jetzt selbst auch nicht so eine gute Sache. Gibt ja auch dann immer eine Abfrage und das ist ja auch was, egal welchen Kredit wir abschließen, das lastet uns ja auch an.
Tendenziell sicher zu viel aus, oder? Wenn es so einfach ist. Also man lebt über unserem Budget, über unserem...
Ja, über unseren Verhältnissen auch einfach. Also und ja, desto höher unsere Fixkosten sind, ja, also desto höher die Beträge sind, die wir noch zahlen müssen, dann, was ich ja noch am schlimmsten finde, dann zahlst du vielleicht noch eine Jeans ab, die schon längst wieder zerrissen ist oder nicht mehr passt. Und Schulden stören halt einfach oder hemmen halt einfach den Vermögensaufbau. Und genau das wollen wir ja nicht.
Natürlich darf in dieser Jubiläumsfolge die Bank Claire nicht fehlen. Die Bank Claire ist schon seit 2 Jahren als Sponsorin bei Money Matters dabei und macht es möglich, dass ich meine Zeit mit dem Podcast verbringen darf. Und dass Finanzwissen so kostenlos für ganz viele Menschen in der Schweiz zugänglich ist. Ein herzliches Dankeschön dafür. Und ich bin auch mega stolz, dass ich so eine tolle Sponsorin an meiner Seite habe und bin sicher, es kommt noch das ein oder andere Abenteuer dieses Jahr. Und heute habe ich Simon van der Wolk. Sorry, was ist deine Berufsbezeichnung? Das mal steht
Simon van der Wolk, genau. Von Beruf bin ich Privatkundenberaterin.
Sehr gut. Und wir haben gerade festgestellt, sie ist in der Filiale Luzern. Lustigerweise haben wir uns heute in Bern getroffen.
Genau.
Sehr cool. Simon, ich kann fragen, aber vor allem, weil jetzt doch viele auch schon ein Zeitchen zuhören und ein paar Folgen gibt, fragt man sich vielleicht, mache ich da wirklich alles richtig mit meinem Geld? Und darum, wie oft soll ich denn meine Finanzstrategie überprüfen und vielleicht auch anpassen?
Also ich finde, so ein guter Rhythmus ist einmal im Jahr. Ich würde empfehlen, dass man das gegen Ende des Jahres macht. So Oktober, November bietet sich an. Dann weiss man schon, wie es im Jahr gelaufen ist. Man weiss, hat man Sonderausgaben gehabt, hat man etwas können sparen, hat es grosse Veränderungen gegeben. Genau. Und es ist aber noch früh genug, dass man auch noch könnte noch schnell ein bisschen Steuern optimieren.
Ja.
Eine Firma gründen, ein Haus kaufen, was auch immer. Oder? Genau.
Ja.
Das würde ich einmal im Jahr empfehlen, das zu überprüfen. Und dann ist halt eben vorgesehen, man auch etwas ändern. Und da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ich empfehle eigentlich immer, dass man einmal eine saubere Aufstellung macht, wo man sich ganz klar vorstellt, was will ich eigentlich erreichen mit meinem Geld? Was sind meine Ziele? Das soll ja Freude machen, oder? Wenn man das Geld hat, oder? Dass man etwas damit kann erreichen kann. Und dort sagt man halt, Disziplin führt am ehesten dazu, dass man seine Finanzziele erreichen kann. Darum einmal einen sauberen Plan aufstellen und dann einfach überprüfen, adjustieren, einmal pro Jahr.
Also kein Aktivismus.
Ja, es gibt so einen alten Spruch, der heisst, hin und her macht Taschen leer, vielleicht auch schon mal begegnet. Ja, nein, wirklich Disziplin festhalten und eine Strategie wählen, die zu einem passt, in, blöd gesagt, guten und in schlechten Zeiten. Also man ist natürlich nicht verheiratet mit der Strategie, aber gleich, dass das verhebt.
Okay, und jetzt hast du mir aber natürlich eine Steilvorlage gegeben. 50% von der Ehe würde ich geschieden. Gibt es denn trotzdem Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Anpassungen nötig sind?
Ja, absolut, genau. Also immer dann, wenn grosse lebensverändernde oder finanzielle situationsverändernde Ereignisse sind. Eine Scheidung wäre ein sehr gutes Beispiel, aber auch eine Eheschließung, ein Einstieg oder ein Wiedereinstieg ins Berufsleben, ein Hauskauf, Familiengründung, Selbstständigkeit, Sabbatical, Pensumsanpassungen, Todesfall, Erbschaft, alle diese Themen. Aber ja, jeder, der schon mal eine Hochzeit geplant hat oder ein Kind bekommen hat oder einen Todesfall hat müssen abwickeln, der weiß, dass in diesem Moment man andere Prioritäten hat. Und darum ist es sehr wichtig, dass man wie schon einen guten Plan vorher hat, dass, wenn die Ereignisse kommen, teilweise sind sie planbar, teilweise sind sie weniger gut oder gar nicht planbar, aber dass es das dann wie auch mag vergleichen und dass es wie einen Puffer gibt und dass man das auch irgendwie mit einkalkuliert, solche Veränderungen. Ja, und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch wirklich da der Aufruf zum Mut, sich auch mal nochmal eine zweite oder eine dritte Meinung einzuholen für die eigene Finanzstrategie. Entweder man hat sich etwas überlegt oder man hat einen langjährigen Berater, der mit einem etwas zusammengestellt hat. Die allermeisten Finanzinstitute, also zum Beispiel auch Bank Claire, bietet gratis Kennenlerngespräche an, die völlig unverbindlich sind und wo man schauen kann, was es für Optimierungen gibt. Und das ist eine kostenlose Ressource, die ich den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich ans Herz lege, dass man das nutzt und dass man das mal testet. Und im schlimmsten Fall merkt man, dass alles schon perfekt ist. Und im besten Fall kann man vielleicht Sachen optimieren, Gebühren sparen, was auch immer.
2024 ist ja bis jetzt sehr ein wilder Ritt an den Finanzmärkten und gefühlt geht es so richtig ab. Jetzt werde ich immer wieder gefragt aktuell, kann ich bei dieser Party auch mitmachen? Mhm. Wäre jetzt das ein anderer Grund, um seine Finanzstrategie zu ändern?
Ich bekomme die Frage auch extrem oft. Ja, ehrlicherweise eher nicht.
Mhm.
Ich finde es gut, wenn es ein Anstoß ist, dass man sagt, also jetzt meine reine Kontostrategie, die ich seit Jahren fahre, also irgendwie ist das doch ein bisschen langweilig und ich verpasse irgendwie etwas, oder?
Mhm.
Ich würde aber trotzdem sagen, und eben Disziplin ist sehr wichtig.
Mhm.
Und dass man sich nicht so von kurzfristigen Veränderungen zu fest beeinflussen und vielleicht Risiken eingeht, die eigentlich gar nicht zu einem selber passen. Darum lieber mal wirklich eine saubere Auslegeordnung machen und dann an dem festhalten. Und ja, also vielleicht kann ich auch von mir etwas persönlich sagen. Ich habe einen Teil von meinem Vermögen, wo ich sage, mit dem mache ich so Spass irgendwie mit, oder? Aber das ist nur wirklich ein Prozentsatz. Und das ist aber auch das Ziel von dem, oder? Mhm. Mit dem ist das Ziel, hopp oder top, oder?
Mhm. Noch ein bisschen Spass. Und, noch ein bisschen.
Genau.
Und ja, das gehört ja dazu.
Genau, richtig. Ja, und auch etwas Neues lernen, oder?
Mhm.
Ich möchte ja auch up to date bleiben. Aber mit dem Großteil von meinem Vermögen habe ich andere Ziele, oder? Vielleicht. Oder bei den meisten ist das ja auch so, dass das Vermögen eher sollte die Dosis und Sicherheit geben oder eben mal irgendeinen Traum sich können verwirklichen. Und die Gelder sollte man dann nicht, blöd gesagt, verspielen.
Als nächstes folgt Corinne Ballhaus. Und das ist für mich ganz ein spezieller Input, weil Corinne ist der Folge 2 Finanzen in allen Lebenslagen meine erste Person gewesen, die zu Gast war. Das war natürlich für mich eine mega grosse Sache gewesen und ich habe sie hier einfach angeschrieben und gefragt, ob sie dabei sein möchte. Sie hat sofort ja gesagt. Wir hatten dann schon ein relativ langes und spannendes Vorgespräch gehabt, haben die Folge aufgenommen und seither sind wir nicht mehr aus dem Leben der anderen verschwunden. Corinne ist nämlich zu einer richtig guten Freundin geworden und wir haben natürlich auch ein bisschen die gleichen Interessen. Sie hat ja das einzige Buch über Finanzen für Frauen geschrieben, das sie in der Schweiz lang gegeben hat. Und ja, von dem her hat das natürlich mega gut gepasst. Und ich schätze ihre Inputs, ihr Wissen, das sie über Jahre gesammelt hat in diesem Bereich und ihre Rundumsicht. Darum ist sie wie meine Geheimwaffe, wenn irgendein Thema aufploppt, das ich mehr wissen muss. Die Corinne weiss ziemlich sicher mehr darüber. Und heute frage ich sie aber ein bisschen andere Sachen. Und zwar ist sie eben für mich auch die Person, die das Thema Frauen und Finanzen in der Schweiz schon, ja, würde ich sagen, von denen, die ich kenne, am längsten verfolgt und darum weiss, wie sich das entwickelt hat. Corinne, was hat sich seit unserem ersten Gespräch, das im Dezember 2021 war, geändert? Kümmern sich Frauen jetzt mehr um ihre Finanzen?
Ob sie sich mehr kümmern, da mache ich mal so ein Fragezeichen, was sie definitiv, sie kommen um das Thema nicht mehr drum herum. Also das hat in den letzten Jahren hat das wirklich extreme Inflation erlebt, Thema Frauen und Geld wird viel stärker thematisiert, das Angebot ist gewachsen, also du hast Blogs heute, du hast Podcasts, du hast Webinar, du hast Vorträge. Das Vorbeikommen ist schwierig und ich stelle auch fest, dass es für Frauen immer selbstverständlicher ist, sich mit ihrem Geld auseinanderzusetzen. Was ich noch nicht, wo ich noch nicht keine grosse Veränderung festgestellt habe, ist, wenn es darum geht, auch etwas zu machen für ihr Geld.
Ja, wir kommen gerade zum Potenzial. Wo siehst du das grösste Potenzial für Frauen, damit sie sich besser finanziell aufstellen können?
Wenn sie dann eben mal begriffen haben, dass wie die woher eigentlich ihr Geld dann kommt, wo sie dann auch im Alter mal leben sollten, wo sie heute vorleben, dass sie begreifen, wie sich das finanziert dann im Alter mit diesen, ich rede ja immer gern vom Cappuccino-Modell statt vom Drei-Säulen-Modell, weil ich das eindrücklicher finde. Und wenn man das eben vor Augen hat und sieht, dass der grösste Anteil die zweite Säule ausmacht, und das ist beim Gros von den Versicherten und Anlegen ist das so, dass die zweite Säule das grösste Vermögen ausmacht, dann steht dann auch das grösste Potenzial für mich dahinter. Und dort stelle ich schon fest, die Fragen kommen, das merke ich dann auch, wenn ich mit der Pensionskasse rede, dass dort jetzt mehr Fragen sind und dort ist wirklich der grösste Hebel, weil Frauen sind halt immer noch die, die einen grossen Teil Teilzeit arbeiten, vor allem wenn es dann Familien und Beruf verbindet. Und dort haben sie den grössten Hebel, wenn sie dort ansetzen und anschauen, dass sie eben eine Reduktion vom Koordinationsabzug haben, dass ein grösserer Teil von ihrem Einkommen dort wirklich durch den Versicherten ist. Weil dort haben sie den grössten Hebel aus meiner Sicht. Was sich mit der Zeit wird verschieben, ist, dass es eben nicht mehr ganz so stark dann nachher auf dieser zweiten Säule wird sein, sondern vermehrt eben auch im Rahmen vom freien Sparen.
Und eben das anfangen, aktiv werden, über Geld reden und ich glaube auch unter Freundinnen sich austauschen. Und wenn ihr jetzt einer Freundin gefallen tut oder sich ein bisschen anfixen, zum Beispiel bei Folge 2, Corinne war nämlich in der zweiten Folge ja schon dabei, eignet sich da dafür gut, weil sie einfach mal eine Übersicht gibt über alle Lebensstationen, die mit Geld zu tun haben. Also wenn ihr jemanden habt, könnt ihr das jetzt gerade schnell machen. Weil ich glaube auch, das hilft, mega viele Hürden abzubauen, wenn man merkt, es geht uns allen ein bisschen ähnlich. Und aktiv werden ist eine der grössten Hürden.
Und was wirklich das Thema ist, dass eben, wenn man es dann mal auch für sich selber begreift, dass es eben nicht nur eine Frage vom Alter ist, sondern dass eigentlich in jeder Lebenslage sich finanzielle Fragen stellen, falls einem auch leichter. Mit der Zeit, und das stelle ich schon fest. Also das hat sich wirklich gerne, dass Frauen viel selbstverständlicher in diesen verschiedenen Lebensphasen sich auch die Frage nach dem Geld stellen. Und eben wünschen würde ich mir halt, dass sie wirklich dort noch mehr in Aktion gehen.
Wohin geht die Finanzreise für die Frauen in der Schweiz?
Wir dürfen ja nicht vergessen, woher kommen die Frauen. Und ich finde, man erwartet halt auch noch zu viel dort, weil Frauen haben lange Zeit einfach keine Verantwortung gehabt in dieser Geldfrage, weil sie halt lange Zeit auch noch nicht selbstverständlich war, dass wenn sie Familie gegründet haben, geschafft haben. Das war einfach die eine Ernährerfamilie gewesen. Und das hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr stark geändert und wird sich noch stärker verändern. Von dem gehe ich aus, dass es auch selbstverständlicher ist, dass ich irgendwo immer mein eigenes Geld verdiene. Und wenn ich mein eigenes Geld verdiene, dann tue ich mich auch stärker darum kümmern. Was ich dort dann einfach mir dann entsprechend auch würde wünschen, dass die Finanzdienstleister eben so mitziehen. Weil dort stelle ich einfach fest, das ist zwar grundsätzlich eine interessante Zielgruppe, aber die Zielgruppe verfügt noch gar nicht über das riesige Vermögen, weil sie sich lange mit dem nicht haben müssen auseinandersetzen. Sie verfügen über grosses Vermögen, wenn sie in Berufen sind, wo sie sehr gut verdienen oder wenn sie geerbt haben oder sehr gut aus einer Scheidung rauskommen. Aber das sind genau auch die Punkte, wo es dann nachher genau umgekehrt auch kann sein, wo sie dann eben, wenn sie den Partner verlieren, feststellen, dass sie finanziell schlecht aufgestellt sind, dass wenn sie sich scheiden lassen, feststellen. Und das ist eigentlich das, wo ich mir wirklich erhoffe, dass wenn sie sich früher damit anfangen, auseinandersetzen und auch in Aktion gehen, dass sie wirklich auch schauen, ihr eigenes Vermögen dort aufzubauen. Und dort sehe ich grosses Potenzial und würde mir wünschen, dass dort dann entsprechend auch die Finanzdienstleister den Schnuff haben und nicht nur auf den schnellen Gewinn aus sind.
Ein schöner Aufruf und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn man sagt, wir hören dich sicher wieder einmal bei Money Matters.
Das würde ich doch meinen.
Danke vielmals. Tschüss, Corinne.
Ciao, Angela.
Und ich habe es angekündigt, wir schauen natürlich zum Abschluss auch noch ein bisschen an die Finanzmärkte. Aber vor allem interessiert mich eben auch so ein bisschen, wo informiert man sich denn überhaupt? Und das ist eine Frage, die ihr auch sehr viel habt, weil manchmal ist man ja fast erschlagen. Ihr hört jetzt schon Finanzpodcast, aber ihr wisst auch, es gibt so viele andere Quellen und nicht alle haben unsere beste Interesse im Sinn. Diese Frage habe ich einem Profi weitergegeben.
Marc Dittl ist Chefredaktor von The Market, wo es immer die neuesten Infos über die Finanzmärkte und Aktienanalyse gibt. Wie erkenne ich eine seriöse Informationsquelle?
Eine seriöse Informationsquelle zeichnet sich durch das aus, was sie nicht anbietet. Sie bietet nicht den nächsten heißen Tipp an, die nächste kurze Spekulationswette, wo man schnell reich werden kann. Eine seriöse Informationsquelle tut nicht so, als wüsste sie, wie die Zukunft wird und als könnte sie genaue Prognosen über die nächsten Monate, über das nächste Jahr abgeben. Sondern eine seriöse Informationsquelle geht mit einer gewissen Demut an die ganze Sache an. Eine seriöse Informationsquelle weiss, dass man die Zukunft nicht punktgenau vorhersagen kann. Sondern sie versucht einzufangen, was sind eigentlich die wichtigen Entwicklungen, die man im Auge haben muss. Und sie versucht immer wieder daran zu erinnern, dass Anlegen und Investieren nicht die Suche nach dem nächsten heißen Tipp ist, sondern das Aufstellen von einer seriösen, langfristig ausgerichteten Strategie und das Dranbleiben, das systematische Dranbleiben an dieser Strategie.
In dem Fall schauen wir eigentlich mehr aufs Bigger Picture.
Ja, das würde ich sagen.
Ich habe noch eine weitere Frage an dich. Und zwar geht es um einen Home Bias. Das wird oft genannt im Zusammenhang, dass Anlegerinnen und Anleger den Heimmarkt ein bisschen lieber haben und dass das nicht so viel Sinn macht. Gerade in der internationalen Literatur wird immer gesagt, man soll sich davor in Acht nehmen, zu viele Aktien vom eigenen Land im Depot zu halten. Warum muss das passieren? Weil uns die Aktien einfach näher sind, wir sehen die öfter, wir sehen die Unternehmen öfter, nutzen die Produkte öfter. Jetzt haben wir aber in der Schweiz meistens einen Sonderfall. Ist das auch beim Homebias so?
Also ich glaube, der Homebias, der gibt es, der ist weit verbreitet. Ich finde es nicht so schlimm. Wenn ich die Schweizer Unternehmenslandschaft anschaue, die Unternehmen, die an der Schweizer Börse ihre Aktien haben, die wenigsten von denen sind ja wirklich in der Schweiz tätig. Da haben wir von Nestlé über Novartis und Roche und ABB und Schindler und
ja, selbst Lindt und Sprüngli hat, glaube ich, einen kleinen Teil noch in der Schweiz von uns.
Logitech, Sika und. Das sind eigentlich alles Unternehmen, die sind auf der Weltmarkt tätig. Das heisst, ich kaufe zwar Schweizer Unternehmen, aber ich bin eigentlich an der Weltwirtschaft dran. Darum, ich kann persönlich nichts dagegen, wenn man jetzt als Anlegerin aus der Schweiz raus prozentual betrachtet einen grösseren Teil der Anlagen auch in Schweizer Unternehmen hat oder am Schweizer Aktienmarkt hat. Finde ich nicht per se schlecht. Was man sicher muss aufpassen ist, wenn man jetzt einfach den breiten Schweizer Index kauft, den Swiss Market Index oder den Swiss Performance Index, der besteht zur Hälfte aus drei Aktien, Nestlé, Novartis und Roche. Und wenn dann zum Beispiel, wie im Jahr 2023, Nestlé und Roche eher schlecht performen, dann performt man eigentlich per Definition auch relativ schlecht. Also quasi, in meinen Augen muss man mehr darauf schauen, dass man Klumpenrisiken vermeidet und jetzt weniger Angst haben, wenn man einen zu starken Homebias hat, wenn man eben einen gewissen Anteil von seinem Portfolio im Schweizer Markt hat.
Ich habe es vielleicht sogar fast als Vorteil gesehen, werden, dass dann die Unternehmen für mich das Währungsrisiko managen und das Resultat am Schluss in Schweizer Franken rapportiert wird.
Ja, das ist ein bisschen, ich glaube, eine Herausforderung, die wir haben, wenn wir aus der Schweiz raus anlegen, ist, dass unsere Heimwährung der Franken tendenziell stärker wird gegenüber den meisten anderen Währungen. Der Franken ist über die Jahre gegenüber dem Dollar, gegenüber dem Euro stärker geworden. Und das bedeutet ja ein bisschen, wenn ich jetzt im Ausland anlege, wenn ich im Euro-Raum anlege oder im Dollar-Raum anlege, dass ich einen Währungsverlust habe, wenn diese Währungen sich abwerten zum Franken. Wenn man in Aktien investiert, investiert man ja in Unternehmen. Und die meisten Unternehmen sind in verschiedenen Märkten tätig. Das heisst, die Unternehmen haben in sich selber eine gewisse Währungsabsicherung. Also die managen ihre Währungen. Managen. Und jetzt als Beispiel, wenn ich am Schweizer Markt tätig bin, oder als Anleger, wenn ich in Schweizer Aktien investiere, dann investiere ich in Unternehmen, die auf dem Weltmarkt sind. Und die tun ihr Geschäft währungsbesichern. Das heisst, in der Regel währungsbesichern. Das heisst, ich kann, wenn ich in Schweizer Unternehmen investiere, kann ich in Schweizer Franken investieren und die übernehmen für mich, wie du sagst, die Währungsabsicherung. Das hat einen gewissen Vorteil. Aber es ist natürlich, einerseits, ich kann auch im ETF-Bereich habe ich ja ein breites Angebot auch von ETF, die in Franken abgesichert sind. Also ich kann zum Beispiel in Weltindex investieren und das Ganze noch in Franken absichern lassen. Das kann man relativ kostengünstig. Man kann aber durchaus auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in amerikanische Unternehmen investiere, die ganzen Apples und Microsofts und so von dieser Welt, die sind ja auch wieder auf der Weltmarkt tätig. Das heisst, die arbeiten auch mit ihrem Währungsrisiko. Es gibt zum Beispiel eine Argumentation, die sagt, dass man bei Aktieninvestments weltweit Währungsrisiken nicht noch selber abhatchen muss, weil die Unternehmen, die man investiert, die tun ja schon ihr Währungsrisiko jeweils abhatchen. Da gibt's eigentlich zwei Anschauungsweisen. Ich kann dir nur sagen, wie ich es persönlich mache.
Mhm, gern.
Ich habe persönlich relativ einen grossen Homebias in der Schweiz. Und wenn ich von Homebias rede, wenn ich jetzt rein den Weltindex würde anschauen, egal ob wählen, das ich nehme, hätte ja der Schweizer Aktienwert im Weltindex hat das Gewicht von weniger als 3%. In meinem persönlichen Portfolio hat aber die Schweiz als Markt ein Gewicht, das viel grösser ist als 3%. Also habe ich per Definition schon Homebias eingebaut. Ich habe vielleicht etwa 30% Schweiz. Das ist ein gewaltiger Homebias, kann man so sagen. Aber durch das habe ich einerseits einmal, ich bin in meinem eigenen Währungsraum, ich habe in Franken investiert und ich weiss, die ganzen Nestles und Schindlers und so, die sind erfolgreich in der Welt tätig. Und dann habe ich für Investitionen im Ausland, wenn es ETF sind, habe ich manchmal gehedged die ETF in Schweizer Franken. Manchmal habe ich aber auch bewusst ETF in anderen Währungen. Zum Beispiel japanische Yen oder so. Also, wenn ich am japanischen Aktienmarkt mit einem ETF unterwegs bin, dann habe ich den momentan bewusst nicht in Franken gehedged. Und dann, wenn man einzelne Unternehmen, also Aktien von Einzelunternehmen im Ausland kauft, sagt das eben ein Apple oder so, dort macht es dann in meinen Augen nicht so viel Sinn, wenn man versucht, das noch einzeln quasi die Währungsrisiken abzuhatchen.
Nach dem wilden Ritt von warum überhaupt Finanzen und Frauen, so wie geht es behind the scenes von einem Podcast Awards zu und wie ist das so für mich zum Podcast zu aufnehmen, zum Home Bias. Es ist also heute ein komplett skurrile Mix gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hörst auch bei der 101. Folge wieder zu. Ich würde mich natürlich mega freuen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Du hast schon gehört, wenn du ihn bewertest. Und ich mache jetzt aber zuerst 2 Wochen Pause und freue mich dann, in 10 Episoden Sommerfolgen zu starten. Natürlich auch wieder mit Geschichten von Frauen über Geld, Finanzinfos und ja, auch ein bisschen Humor. Danke vielmals, bist du dabei und bis in 2 Wochen. Ciao!